Heute ist Mittwoch, der 18. März. Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt mit mir, Patrick Duane. Vorbörslich war die Wall Street in grün unterwegs, aber dann kamen die Erzeugerpreise, die deutlich heißer ausfielen, mit plus 0,7% im abgelaufenen Monat zu den erwarteten plus 0,3%. Und das hat die Stimmung, vor allen Dingen im Hinblick auf die FED-Sitzung und die FED-Zinsentscheidung heute Abend und die Pressekonferenz doch deutlich eingetrübt. Welche Unternehmensnachrichten wichtig waren, über all das spreche ich jetzt. Ja Mensch, ich wollte eigentlich schon viel früher anfangen, aber dann kamen die PPI-Daten und haben den Markt durcheinander geworfen, das kann man nicht anders sagen. Und damit ein herzliches Hallo zu euch an die Screens oder wo ihr uns auch immer schaut oder hört möglicherweise. Willkommen zur Opening Bell am so wichtigen Mittwoch, dem Tag, an dem die FED-Sitzung und der FED-Zinsentscheid heute Abend sein wird. Wir eine Menge Zahlen im Gepäck haben, nachbörslich gestern DocuSign unter anderem und heute Morgen Jabil und Macy's, die wir uns angucken. Up- and Downgrades natürlich auch, die werde ich ein bisschen ausführlicher machen und dann der Blick auf diese PPI-Daten und was der Markt aktuell daraus macht, nachdem nämlich nach zwei Gewinntagen an der Wall Street es auch heute vorbörslich gut aussah und die Kurse auch so in den Richtung grünen Bereich gehen wollten, hat man jetzt erstmal einen kleinen Turnaround gesehen, nach unten leider. Das mögen wir ja nicht so gerne, ehrlicherweise. Und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es waren überraschend heiße Daten und wir sehen mehrere Belastungsfaktoren und Taktgeber gleichzeitig auf dem Tisch, nämlich eben diese Inflationsdaten, die die Futures vorbörslich jetzt erstmal fallen lassen. Dann die FED-Zinssenkung-Sitzung, die möglicherweise diesem geopolitischen Druck Rechnung tragen muss in dieser wirklich wichtigen Phase des Marktes. Dann sehen wir Einzelgeschichten neben Jabil und Macy's. Ich habe es gesagt, Tencent hat Zahlen geliefert, aber auch Walt Disney, da gibt es eine Personalie, die vielleicht möglicherweise die Aktie, die ja relativ schwach gewesen ist in jüngster Vergangenheit, nochmal beeinflussen kann. Und all das jetzt zur Mitte der Woche, zum Unzeitpunkt könnte man sagen, denn eigentlich war ja die Grundstimmung ganz gut, die Saisonalität lief ganz gut in die richtige Richtung, wenngleich das alles mit Vorsicht zu genießen ist. Aber diese PPIs im Jahresvergleich um 3,4% gestiegen, erwartet waren nur 3%, auf Monatsbasis sogar 0,7% plus statt der erwarteten 0,3%. Auch bei der Kernrate plus 3,9% auf Jahresbasis statt der erwarteten 3,7% und auf Monatsbasis plus 0,5% statt 0,3%. Und natürlich spielt der Faktor, und das muss man sich vergegenwärtigen, Essen, Lebensmittel eine große Rolle. Und das war ja, das sind nämlich die Februardaten, noch bevor die USA und Israel den Iran angegriffen hatten. Ich zeige euch hier mal seit Juni letzten Jahres die Entwicklung bei den PPIs. Und was wir damit natürlich auch sehen, Guys, ist, dass die Erzeugerpreise, also die Firmen, die Zölle weitergeben an die Konsumentinnen und Konsumenten. Dementsprechend da, wo es wehtut, hilft es natürlich den Konsumentinnen nicht und den Märkten dementsprechend auch nicht. Denn die Lage für die Federal Reserve in diesem Umfeld ist natürlich auch komplizierter. Die Zinspause heute Abend ist zwar weitgehend eingepreist, aber diese Formulierung von Jerome Powell, auf die kommt es jetzt wirklich noch mehr an. Um 19 Uhr, da wird das Zinsentscheidungsergebnis bekannt gegeben, 19.30 Uhr dann die Pressekonferenz. Beides werde ich euch heute hier ganz persönlich live im Splitscreen wieder präsentieren. Die Frage wird sein, ob Powell eher die schwächeren Wachstumsrisiken betonen wird und den Arbeitsmarkt oder eben möglicherweise stärker abzielt auf die Inflationsgefahren. Dieser Spagat wird heute Abend, das kann ich jetzt schon verraten, das große Thema sein. Und ich möchte heute nicht in seiner Haut stecken, ehrlicherweise, denn das wird nicht leicht. Gleichzeitig die Personalie Walsh, die möglicherweise nach hinten verschoben wird, weil ein Richter, ja, das hatte ich Anfang der Woche schon gesagt, all diese Untersuchungen erstmal blockiert hat. Und solange das ganze Thema nicht vom Tisch ist, wird es eben so sein, dass wahrscheinlich die Neugestaltung des FED-Chefs dann nach hinten rückt. So, durchatmen, eine ganze Menge los und das größere ganze Bild ist auch nicht wirklich angenehm. Neben diesen Inflationsdaten ist der Ölmarkt ohnehin nervös und der Iran-Konflikt bleibt Unsicherheitsfaktor Nummer eins geopolitisch. Denn auch heute wieder die Thematiken um die Straße von Hormuz, zwar nicht völlig eskaliert, aber natürlich alles fernab von Normalität. Unsicherheit, was die Energiepreise betrifft, bleibt natürlich ein wichtiger, entscheidender Faktor. Er belastet natürlich den Ölpreis, aber auch die Lieferketten. Und für die Märkte heißt das, die Inflation wird nicht von innen heraus getrieben, sondern halt eben auch außenpolitisch im Fahrwasser dieses Drucks, den wir sehen. Dazwischen ein paar Unternehmensmeldungen, die auch nochmal ein Bild in die Richtung zeigen, nämlich BASF erhöht in Europa die Preise in mehreren Produktgruppen um bis zu 30% als logische Konsequenz der Inputpreissteigerung auch hierzulande. Und es ist ein deutliches Indiz, dass die Rohstoff-, Energie- und Logistikkosten eben nicht einfach nur geschluckt werden können, sondern schon im Februar sogar sich auf die Erzeugerpreise auswirken. Und das ist für die Kerninflation für den März und den April absolut kein gutes Signal. Eine zentrale Personalie, und damit sind wir mal bei Disney, kommt von dem Unternehmen. Josh D'Amaro offiziell wird als neuer CEO präsentiert, und das der einer, der seit 30 Jahren übernimmt und ein Unternehmen und einen Konzern, der nicht in ruhigem Fahrwasser unterwegs ist. Eher im Gegenteil, muss man sagen. Die Aktie in diesem Jahr minus 10% seit ihrem Rekordhoch 2021 um 50% unter diesem Hoch unterwegs. Gleichzeitig hat man im Filmgeschäft bei Streaming, bei ESPN, bei Rechtekosten und eigenen KI-Strategien eine unfassbare, fast unlösbar scheinende Aufgabe und Potpourri an Herausforderungen, die man bewältigen muss. Und es ist nicht mehr so wie geschnitten Brot, denn das Streaming-Wachstum in den USA ist deutlich weniger dynamisch ausgefallen. Und gerade bei ESPN, ja, da ist der Wettbewerb im Live-Sport immens groß, die Rechtekosten bleiben hoch für die wichtigen Ligen, also National Football League, National Basketball League und so weiter. Und das Problem für den neuen CEO ist, die größte operative Erfahrung hat er eigentlich eher im Parkgeschäft. Dort war er wirklich stark, aber der kritische Bereich ist eher die Entertainment-Branche, wenn ihr mich fragt. Für Disney ein sehr zentraler Punkt, weil nämlich genau dort die Figuren, die Geschichten rund um die Franchises und später das ganze Ökosystem natürlich zusammenkommen. Und deshalb ist es nicht verwunderlich, dass die Börse insgesamt auch skeptischer bleibt. Die Kursentwicklung von Disney in den letzten Monaten alles andere als wirklich berauschend. Und man muss jetzt sehen, ob der Markt diesen neuen CEO, diesen Vertrauensbeweis wird aussprechen können. Operativ halte ich ihn jetzt erstmal, für so semi geeignet, aber bin ich schon, ja. Gleichzeitig kommt diese Problematik mit dem KI-Universum. Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, und da rückt mal wieder Nvidia ins Zentrum der Debatte. Denn bei Nvidia läuft es weiter stark, aber ihr habt das ja gesehen und wir haben darüber schon gesprochen, die Aktie kommt nicht wirklich aus dem Quark. Die Aktie hängt im Grunde, kann man ehrlicherweise sagen, seit Monaten fest, und das zeigt doch eindeutig, der Markt stellt inzwischen andere Fragen. Gar nicht mehr darum, ob Nvidia wächst, das sehen wir ja jeden Tag und von Quartal zu Quartal, sondern es geht eigentlich darum, wie dauerhaft das Wachstum ist, wenn sich der Markt einmal von den Trainingskapazitäten hin in andere Richtungen, nämlich beispielsweise Inference, verschiebt. Denn genau dort, und das habe ich gestern auch schon so ein bisschen angedeutet, nimmt der Wettbewerb zu. Die Wettbewerber haben namhafte Brandnames like AMD, Broadcom, aber auch in der zweiten Reihe sowas wie Marvell Technology und eben die mit kundenspezifischen Tipps und auch TPUs von Alphabet beispielsweise den Druck auf Nvidia signifikant erhöhen. Ja, positiv bleibt, dass Jensen Huang sagt, dass die H200-Bestellungen aus China in den vergangenen zwei Wochen wieder etwas angelaufen sind, aber so richtig Rückenwind ist es noch nicht, weil vor allen Dingen die amerikanische Administration ja immer wieder auf die Bremse tritt. Und die Analysten von Truist sagen, sie heben zwar das Kursziel leicht an von $283 auf $287. Gleichzeitig gibt man aber auch zu bedenken, dass die Schätzungen für den Datacenter-Umsatz möglicherweise zwar angehoben werden muss, aber eben nicht so, dass daraus jetzt aus diesem massiven schweren Tanker, ich meine, das ist immerhin die größte Marktkapitalisierung des Planeten eines Einzelunternehmens, jetzt sich signifikant nach oben entwickelt, trotz der Kursziele, die wir gestern teilweise auch von JP Morgan, Morgan Stanley gesehen haben, jenseits der $290-Marke, nämlich eher mal so 300. Alles das ist ein wichtiger Faktor für Nvidia. Und ich habe vorhin auch in den Kommentaren von euch gelesen, dass ihr teilweise da investiert seid, aber natürlich jetzt keine neuen Positionen aufbaut, weil eben das Downside möglicherweise überwiegen könnte bei Nvidia. Das haben wir auch gesehen. Passend dazu, finde ich, rein thematisch kommen die Zahlen von Jabil ins Spiel. Die Zahlen waren stark und passen eigentlich perfekt in diese KI-Infrastruktur-Story. Man meldet fürs zweite Quartal einen Gewinn je Aktie von $2,69 gegenüber der erwarteten $2,51. Umsatz liegt bei roundabout 8,3 Milliarden Dollar, 7,7 Milliarden wurden erwartet. Und besonders wichtig ist der Bereich Intelligent Infrastructure, nämlich dort, und das ist wirklich so der Push, der Boost für die Aktie, ist der Umsatz um 52% auf über 4 Milliarden Dollar geklettert. Die Erwartungen deutlich tiefer gewesen von der Straße, also die Konsensschätzungen. Und zusätzlich hebt das Unternehmen die Jahresprognose an, erwartet jetzt einen Gewinn je Aktie aufs Gesamtjahr gerechnet von 12,25 Dollar statt vorher 11,55 Dollar. Das ist mehr als nur ein guter Bericht. Das ist ein sehr starkes Signal, dass Cloud-, Netzwerk- und Rechenzentrumsnachfrage weiterhin robust bleiben. Und genau deshalb ist die Stimmung für die Aktie heute positiv. Der Markt liest die Zahlen also als Bestätigung dafür, dass Teile der KI-Infrastrukturwette operativ weiter sehr, sehr gut laufen. Keine Frage, also Rückenwind. Ganz anders, wir hatten das darüber schon in anderem Zusammenhang gesprochen, ist die Lage bei Macy's, denn die Zahlen waren zwar ordentlich, aber die Begeisterung hält sich in Grenzen. So kann man es, möchte ich es zusammenfassen. Das vierte Quartal mit einem Gewinn von 1,54 Dollar erwartet, okay, Haken dran, Beat in der Vergangenheit. Der Umsatz auch leicht über den erwarteten 7,5 Milliarden und auch die Bruttomarge eigentlich gar nicht wirklich schlecht, sogar ein kleines Upbeat mit 35% gegenüber den 34,8, die man erwartet hatte. Auffällig sind bei den Wachstumsraten vor allen Dingen Bloomingdale's plus 8,5% und Bluemercury mit plus 2,5%. Das Kreditkartengeschäft mit 17,1% und das Mediengeschäft wächst mit 12,5%. Trotzdem, das Vertrauen in die Kernstory ist begrenzt. Macy's sieht einmal auf der einen Seite zwar günstig aus, keine Frage, aber günstig heißt an der Börse denn nicht automatisch attraktiv. Das Problem bleibt, wie stabil das klassische Kerngeschäft in einem weiter angespannten Konsumumfeld wirklich ist. Und wir haben das ja gerade bei den PPIs auch gesehen, man muss mehr und mehr der Kosten auch weitergeben. Und es ist jetzt mehr die Frage Bewertungsstory, weniger Wachstumsstory. Zahlen von Tencent heute vorbörslich, die solide waren, aber nicht stark genug, wenn ihr mich fragt, für eine gewisse Euphorie. Der Gewinn leicht unter den Konsensschätzungen, der Umsatz leicht darüber. So schnell kann man das im Grunde rein auf der Zahlenebene abhaken. Wachstum von 13%, vor allen Dingen WeChat und die MAUs liegen leicht über den Konsensschätzungen. Das ist die gute Nachricht. Die wiederkehrenden Abos steigen auf 267 Millionen, auch ein Plus, aber nur marginal 2%. Beim Gaming fällt auf, dass man im Gegensatz zum Vorquartal etwas schwächer abschließt, nämlich mit einem Rücklauf von 3%. Also unterm Strich eigentlich okay. Die Plattformstärke ist gegeben, aber es fehlt so ein bisschen der große Aha-Wow-Effekt. Und nachdem ja die Unternehmen in den Emerging Markets gut gelaufen sind, möchte ich eher mal sagen, ist das, was da an Zahlenwerk und Ausblick geliefert wurde, eher mal zurückhaltend. Bei DocuSign gestern, das hatten wir live gecovert in der Closing Bell, ist das Ergebnis mit 1,01 Dollar pro Aktie im abgelaufenen Quartal über den Schätzungen gewesen und auch der Umsatz mit 837 Millionen Dollar knapp etwas über den Erwartungen. Die operative Marge lag 1% über den Konsensschätzungen für das Gesamtjahr 2027 hat DocuSign ein Umsatzwachstum von rund 8% in Aussicht gestellt, auch über den Markterwartungen. Zumal die Aktie auch ziemlich ausgebombt gewesen ist, kommt dieses Aktienrückkaufprogramm um 2 Milliarden Dollar, den Ausbau, den man da betreibt, zum richtigen Zeitpunkt. Hintergrund für euch, das entspricht ungefähr 27% der aktuellen Marktkapitalisierung. Die Aktie war allerdings wirklich schlecht gelaufen. Dementsprechend würde ich das, was da gestern passiert ist, wir hatten teilweise Notierungen über 52 Dollar gesehen, würde ich eher mal als Coverage von Short-Positionen werten, als dass man jetzt einen Turnaround hat. Und die Analysten äußern sich entsprechend vorsichtig. Piper Sandler hat das Kursziel von 52, senkt das Kursziel von 75 auf 52 Dollar, die UBS auf 54 Dollar von 75 und Wells Fargo auf 60 von zuvor 75 Dollar. Und alle sind sich im Grunde einig. Das Quartal war zwar besser, aber eben kein klarer Beweis für nachhaltiges Wachstum mit im zweistelligen Bereich. Und deshalb ist DocuSign zwar operativ besser als erwartet, aber an der Börse eben noch keine wirkliche überzeugende Comeback-Story. Und wie ich sagte, ähnlich mal eher das ganze Short-Deckung als jetzt neue Käufer. Bei Lululemon, die waren nachbörslich schwächer. Auch das vierte Quartal war eigentlich ganz ordentlich mit 5,01 Dollar pro Aktie. Gewinn ganz gut, der Umsatz auch leicht besser, Aber regional bleibt das Bild ziemlich problematisch, denn in den Vereinigten Staaten, dem wichtigen Markt, ist man mit -5% unterwegs. International zwar +14%, aber die Marge fällt um 5,5%. Die operative Marge um 6,6%. Noch ein wichtigerer Faktor ist der Ausblick für 27. Da erwartet man einen Gewinn von $12,20. Das ist deutlich tiefer als die Erwartung von $12,59. Und auch der Umsatz soll weiter rückläufig sein. Das Amerika-Geschäft schwächelt einfach weiter. Dementsprechend ist es nicht verwunderlich, basierend auf diesen Zahlen, dass mehrere Analysten ihre Kursziele gesenkt haben. Barclays auf $161, Stifel auf $176, Truist auf $170, die UBS auf $176. Einzig BTIG bleibt mit Kurszielen über $200 etwas optimistischer. Die Kernbotschaft aber trotzdem ist, das Quartal war okay, aber Amerika ist weiterhin die Baustelle. Da haben wir noch so merkwürdige Kooperation, wenn ihr mich fragt. Bei Health Equity gab es einen eher sauberen, aber wenig spektakulären Bericht. 95 Cent Gewinn je Aktie statt erwarteter 91 Cent. Beim Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibung ist man mit 133 Millionen auch etwas über Erwartungen gewesen. Der Umsatz etwas besser, aber nur marginal. Ausblick im Grunde weitestgehend im Rahmen. Das ist solide, aber eben kein Treiber für den Gesamtmarkt. Und in diesem Umfeld bleibt es einfach weiter schwierig. So auch bei Titan America. Die hatten auch Zahlen geliefert. Der Ausblick für 26 liegt im Grunde mit einem Umsatzwachstum von nur 1-3% deutlich unter den Erwartungen. Man hatte hier mit einem Zuwachs von 6% gerechnet. Vor allen Dingen der Wohnungsbau macht zu schaffen, hohe Energiepreise, hohe Hypothekenzinsen, die sind ja auch wirklich, also das macht ja gar keinen Spaß. Also es ist, in Deutschland ist es ja schon nicht billig, ein Haus zu kaufen, aber in Amerika ist es ja wirklich, da kannst du nur einen Kopf schütteln bei der aktuellen Entwicklung, und durch die PPIs sind natürlich auch die Renditen weiter stark angestiegen. Sowas habe ich, ich habe doch noch irgendeine schöne Grafik dabei. Genau, wir müssen zur Fed mal langsam kommen. Ich habe aber noch ein paar Unternehmensstories dabei von Amazon. Man sorgt mit zwei Punkten aktuell für Aufmerksamkeit. Erstens, man will das Volumen über in den kommenden Monaten in Sachen Chips deutlich ausbauen. Gleichzeitig sieht Andy Jassy für AWS, also Amazon Web Services, in 10 Jahren ein Umsatzpotenzial von rund $600 Milliarden nach eher mal der Hälfte. Also auch da statt 500 Milliarden 1 Billion. Nvidia und bei Amazon statt 300 Milliarden jetzt 600 Milliarden. Vor allen Dingen in der Cloud-Story soll man weiter stark wachsen. Auch einer der Unternehmen, die ich cool finde, ist Uber, einer der Profiteure der GTC von Nvidia, kann man nicht anders sagen. Man scheint in Sachen Plattform möglicherweise einer der Gewinner zu sein. Trade Desk, die Aktien gestern mit -7% unterwegs, nach einem Bericht des Publicis Kunden von Trade Desk abrät, ebenfalls eher also mit einem negativen Unterton, so auch Tesla, denn die These am Markt, was Tesla betrifft, lautet eher mal für den Moment, dass die Story rund um das autonome Fahren stärker von Nvidia Alphabet besetzt wird und Tesla möglicherweise etwas Gegenwind hat und dementsprechend die Aktie eher mal unter Druck kommen könnte. Bei den Analysten heute stehen einige klare Bewegungen hervor. Positiv sind vor allen Dingen Micron Technology. Ich blende euch das mal ein, habe ich mitgebracht. Hier für euch. Also Micron Technology sind ganz weit vorne, Netflix, Total Energies, Nvidia und Constellation Brands, die ihr seht mit den entsprechenden Up- und Downgrades hier. $510 seitens Bernstein ist schon ein ordentlicher Schluck aus der Pulle, wenn ihr mich fragt. Auch für Nvidia hat Truist das Kursziel angehoben, nur ein bisschen. Die Data Center Erwartungen seht ihr auch hier in der Grafik und die EPS-Schätzungen. Und was auch ganz interessant ist bei Netflix, fand ich, da hat die City die Aktie mit einem Kursziel von $115 gestartet und eine Kaufempfehlung. Das bedeutet nichts anderes als, wie ihr es hier lest, 17% Kurspotenzial. Total Energies, ich mache gleich weiter. Auch da hat TD Cowen die Aktie hochgenommen. Ihr seht die Gründe. Man erwartet ein Produktionswachstum von 3% bis 2030. Der Constellation Brands ebenfalls eine Kaufempfehlung. Double Upgrade, Kursziel $175 seitens des Analysten. weil wir Dünger auch immer mal angesprochen hatten. Nutrien gestern unter den Gewinneraktien. BMO Capital hebt das Kursziel, ist mit Outperform unterwegs. Und dann haben wir noch zu Lululemon, passend zu den Zahlen, die Analystenerwartungen, die habe ich gerade eben schon so ein bisschen vorgetragen. Da seht ihr sie nochmal schwarz auf weiß, auch zu DocuSign. Ich ergänze noch um Academy Sports, Tencent Music Entertainment und Lennar, IBM und wie sie alle heißen, kryptoabhängige Namen wie Riot Platforms etc. und Strategy, die sind eher mal auf der, auf dem absteigenden Ast, in Anführungszeichen, was die Analystenhäuser betrifft, nach Zahlen, die teilweise auch enttäuschend gewesen sind. Bei Tencent Music beispielsweise geht es von Kaufen auf Verkaufen. Und bei Lennar auch nur noch von $115 auf $105. Also die Analysten werden vorsichtiger. Das Quartal, das angelaufene, wird nicht leichter werden. Das kann man tatsächlich sagen in diesem Umfeld. Und nachdem es jetzt makroseitig eben diesen Schlag ins Gesicht gab von den PPIs und aus dem Immobiliensektor, muss man ehrlicherweise sagen, dass trotz der guten Zahlen, was die Hausverkäufe betrifft, im abgelaufenen Monat ein Plus von 1,8%, die aktuelle Lage natürlich ganz, ganz schlecht ist. Die Finanzierungsbedingungen werden schlechter, schwieriger. Hypothekenzinsen sind auf einem sehr unattraktiven Niveau. Und wenn die Konfliktsituation in den USA und also rund um die USA, Iran, sich nicht verändert, dann wird es auch nochmal sehr viel Ungemach geben. Kleiner Vorklapp auf das, was heute Abend fetttechnisch wichtig sein wird. Ich habe euch hier mal die Entwicklung mitgebracht der Erwartungen, was die jeweiligen Renditen der Anleihen betrifft und wie viel sozusagen an Werten gehalten wird. T-Bills, anderthalbjährige, 5- bis 10-jährige und 10 Years seht ihr abgetragen hier, und man sieht ganz klar, der Trend, und deswegen habe ich die Grafik mitgebracht, ist, wir gehen aus den Risikoassets ein bisschen raus. Markus hat es auch gerade eben auf Discord nochmal erwähnt, wie er selber das Portfolio handelt, nämlich eher mal so, dass man in die Stärke und in die positiven Kursentwicklungen, die es aktuell teilweise ja gab, jetzt zu Beginn der Woche möglicherweise ganz gut beraten ist, wenn man seine Portfolio-Positionen ein bisschen reduziert, die Aktienposition mehr in Cash geht, spricht auch dafür, dass das die großen Fondsmanager machen. Wir hatten ja gestern das Bank of America Survey, wo auch die Cash-Position, nachdem sie einem Rekordtief bei 3,4% war im Vormonat, jetzt im März mit 4,3% wieder angestiegen ist. Und wir sehen, dass Abwarten und Tee trinken angesagt ist, vor allen Dingen jetzt vor der wichtigen Notenbank-Sitzung heute Abend. Die Lage ist ziemlich klar, wenn ihr mich fragt, was heute Abend passiert. Paul dürfte noch vorsichtiger klingen nach diesen PPIs. Er wird wahrscheinlich auch das gefragt werden, wie er die Inflationsproblematik in dem Kontext von Krieg und PPIs einschätzt. Auch die Zölle werden eine Rolle spielen. Da wird wahrscheinlich auch gefragt werden, inwieweit die Gerichtsentscheidung eine Rolle spielen und eben wie der Arbeitsmarkt sich entwickelt. Weil da hatten wir ja zuletzt gesehen, Guys, dass es durch die de facto Nicht-Einwanderung auch immer wieder zu einem nicht so guten Arbeitsmarkt kam. Ja? Und das, die Frage wird halt sein, ist der Arbeitsmarkt gewichtiger in dem Dual-Mandate, was Sie betonen, oder eben die Inflation? Wenn ihr mich fragt, ich glaube, die Inflation wird es sein. Kann Paul die Märkte etwas beruhigen nach diesen Zahlen, die wir heute gesehen haben? Ist auch ein spannender Aspekt, den man auf jeden Fall um 19 Uhr unserer Zeit sich mal genauer dann angucken muss, beziehungsweise 19.30 Uhr, weil dann ist die Pressekonferenz. Wenngleich was passieren wird, ist ja klar. Keine Zinsanpassung heute, aber ist das Wording dovish, ist es hawkish, ist es transitory? Welche Begrifflichkeiten werden das Gesamtbild prägen? Das wird spannend sein, weil es ein sehr umfangreicher Tag ist. Mache ich jetzt mal Schluss. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen guten Handelstag, trotz der Verwerfungen. Bleibt diversifiziert, guckt genau, welche Aktien ihr handelt. Die Disruption der letzten und Dispersion der letzten Wochen ist nach wie vor ein ganz wichtiges Thema. Also manche Aktien steigen sehr stark, andere fallen sehr stark. Der Markt macht relativ wenig Bewegung. Die Vola kommt zurück. Und das ist auch erstmal kein Grund, jetzt da brutal in den Markt einzusteigen. Aber abschließend dazu, für die, die hier nicht so oft dabei sind, wenn die Vola nach oben läuft, wir sind jetzt wieder unter der 25, aber wenn die hochläuft Richtung 35 und der Fear and Greed Faktor Index auf extrem bearish irgendwie umschlägt, dann ist es antizyklisch mal ein ganz gutes Zeichen, finde ich zumindest, mal kleine Aktienpositionen aufzubauen sozusagen. Ne? Immer kleine Portionen, nie alles auf einmal. Ganz wichtiger Faktor. Und die Risiken, das Drawdown-Risiko, also wie viel Rücklauf kann ich verschmerzen, immer berücksichtigen. Ganz, ganz wichtig. So, in diesem Sinne bin ich mit meinem kleinen Ratgeber zum Schluss am Ende. Freue mich auf die gemeinsame Zeit heute im Rahmen der FED. Ich wünsche euch jetzt erstmal gutes Gelingen. Bis dann. Macht's gut, meine lieben Freunde. Wir sehen uns später.
Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.